Hallo zu unserem wunderbaren Märchenland Mittelstand. Wieder eine neue Folge und ich freue mich im Studio. Ingo Markgraf, hallo Ingo.
Hallo, guten Morgen Michael.
Ja, wir wünschen euch eine gute Zeit und haben euch wirklich interessante Dinge mitgebracht für den Start, bevor wir unsere Gästin heute begrüßen.
Ich bin ja immer noch nicht ganz sicher, ob es Gästin heißt. Das Wort gibt es nicht.
Ist so ein Podcast.
Ich höre auf. In allen Podcasts wird es gesagt, aber ist es eigentlich ein richtiges Wort?
Ist ein schönes Wort.
Wir freuen uns auf unsere Gästin gleich.
Genau, und wir haben unsere Parität jetzt übererreicht und wir werden das nächste Mal wieder einen Herren einladen. Aber dazu das nächste Mal. Wir haben euch zwei interessante Themen mitgebracht. Von meiner Seite hat mich erstaunt ein Bericht in der Taz, und zwar, dass Büroflächen zur Last werden.
Das verstehe ich, dass man ein Büro manchmal als Last empfindet.
Man trägt es auch oft.
Aber du meinst die Flächen.
Ne? Ja, genau. Also nach dem Motto, die Last und die trägt sich nicht wirklich. Denn seit der Corona-Pandemie, ja, Homeoffice, und da geistert ja die Diskussion durch die Welt, dass immer mehr Arbeitgeber die Mitarbeitenden zurück ins Büro beordern für mehr Kontrolle, für mehr Effizienz, für mehr Gemeinschaft. Jedoch zeigen die Zahlen, ja, die meisten Arbeitgebenden tun das nicht in dem Maße, wie manche behaupten. Und so ist die Prognose, da ja immer mehr Bürobauten entstehen in den Städten, dass bis 2030 voraussichtlich die Nachfrage um 12% nachlassen wird. Also ist kein florierender Markt mehr.
Aber was, jetzt lassen wir so in die Meinungsecke mal gehen. Ist das gut oder ist das schlecht? Also würdest du mehr Leute wieder ins Büro zurückholen? Das ist ja gerade die große Diskussion. Mhm. Ist das produktiver? Da hat man ja einen Blumenstrauß an Meinungen. Wie empfindest du das? Ist Homeoffice genauso produktiv wie Büroarbeit? Oder andersrum gefragt, ist Büroarbeit genauso produktiv wie Homeoffice?
Ja gut, wir müssen halt gucken, wie wir arbeiten. Also im Kern besteht die Arbeit ja noch aus einem Konzept aus dem 19. Jahrhundert. Und daran hat sich so viel jetzt auch nicht geändert. Und dann gibt es immer Wellen der Modernisierung, meistens mit der Technologie. Jedoch, wenn man betrachtet, wie Psychologen und auch Arbeitsexperten damit umgehen, wir müssen uns einfach wandeln, ändern, change. Ne? Also es kommt darauf an, was ich im Homeoffice vielleicht besser machen kann, wie ich auch Alltagsaufgaben besser in den Griff bekomme, denn der leidliche Alltag von Familien ist halt, es arbeiten jetzt beide. Und wenn jetzt angenommen beide auch noch Vollzeit arbeiten würden, ja, dann braucht man irgendwo Fenster, in dem man Kita-Arbeit, Schularbeit, Behördengänge etc. abwickeln kann oder mal in die Werkstatt. Es gibt ja Handwerker, es gibt ja unzählige Themen, die so in dem Alltag in der Kernzeit der Arbeit stattfinden. Und früher mit der Hausfrau zu Hause war das natürlich viel einfacher, aber es ist halt nicht mehr so. Und es wird auch nicht mehr so sein, weil die Gehälter der Männer im Verhältnis zu den Ausgaben, da wird die Frau nie mehr daheim bleiben.
Mhm. Ich bin da echt so zielgespalten. Ich habe natürlich einmal so die Perspektive des Geschäftsführers. Und sehe einfach, dass nicht jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin gleich gut mit dieser Freiheit und der Flexibilität umgehen kann. Mhm. Wir sehen dann doch Leute, die dann doch nicht erreichbar sind, die eben tatsächlich,
klar, ja.
oder so dieses Argument, ja, ich brauche Homeoffice, weil ich muss die Kinder zu Hause betreuen. Und denke, das ist nicht die Idee von Homeoffice. Also, weißt du, mal die Spülmaschine ausräumen oder auch mal einen Behördengang machen und sich abmelden und so.
Es geht ums Abmelden. Also, ja. wenn das fair und die Stunden dann auch ausgestempelt werden und die Menschen das koordiniert bekommen, dann ist das völlig in Ordnung.
Ja, genau. Ja. Und da hakt es ja dann oft. Das merken wir ja auch. Ne? Das ist manchmal, 90% funktioniert, aber 10% eben auch nicht. Und da muss man ganz klar sagen, Homeoffice ist nicht dafür da, um die Kinder zu betreuen, sondern man arbeitet dann zu Hause. Ja. Es gibt aber einen natürlich völlig unbestreitbaren Effekt, das ist der ökologische, Arbeitswege fallen weg und wir haben eine Ersparnis von Benzin und von sonstigen Reisetätigkeiten. So. Der ist ja nun unbestritten. Wenn ich zwei Tage nicht ins Büro fahre, dann habe ich auf jeden Fall einen positiven
Effekt. Ich merke es an der Tankstelle. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt ja Arbeiten oder auch Persönlichkeiten, je nach Aufgabe arbeiten die in Ruhe im Homeoffice besser bei manchen Dingen.
Mache ich auch.
Die Frage ist nur, wie bekommen wir gemeinschaftlich in einer Arbeitskultur das organisiert, dass wir identifizieren in einem offenen Dialog, welche Arbeiten bei welcher Person besser im Homeoffice ablaufen, weil sie einfach mehr Ruhe hat, weil sie dieses Büroleben ablenken. Oder welche Tätigkeiten oder welche Verpflichtungen im Büro wichtig sind, auch um die Gemeinschaft zu stärken. Weil es ist schon so, wenn viele nicht kommen und das Büro verweist, dann leidet schon die Gemeinschaft. Total, also man verliert den Kontakt, man verliert vielleicht auch im Eigeninteresse ein bisschen, was im Moment in der Firma los ist. Das darf, sagen wir mal, Vorteile und Nachteile muss man da abwägen. Also man verliert schon ein bisschen so den Faden.
Finde ich auch. Also das kurze Gespräch an der Kaffeemaschine.
Ja, natürlich. Da fließt mehr Informationen.
Ja, genau. Und echt wichtige, wie viele Themen erledige ich mal eben auf dem Flur eben zwischendurch, die ich sonst irgendwie per Mail machen würde. Aber ich bin ja auch in diesen LinkedIn-Bubbles drin und dann, was mich wirklich nervt, ist diese Workation-Diskussion von Influencern, die in Portugal am Strand sitzen und so und ein Zerrbild ja auch herstellen. Weil, was man ja mal ganz klar sagen muss, der Großteil aller Arbeitenden in Deutschland kann kein Homeoffice machen, weil sie einen Stapler fahren, weil sie an der Maschine stehen, weil sie im Lager arbeiten. Ja. Und denen gegenüber finde ich diese Diskussion immer schon ein bisschen merkwürdig. Ich denke mir, wie fühlen die sich jetzt, wenn wir darüber reden, ja, machen wir 2 Tage, 1 Tag, 3 Tage Homeoffice und die stehen jeden Tag an ihrer Maschine. Und das ist ja nun mal, oder sitzen an der Kasse oder sind beim Arzt als Helferin unterwegs und
natürlich,
so weiter und so weiter.
Natürlich.
Der allergrößte Teil aller Menschen kann gar kein Homeoffice machen, weil sie wirklich vor Ort sein müssen, mit Menschen arbeiten oder an Maschinen arbeiten.
So, jetzt, und was schließt du jetzt daraus mit deinem Thema?
Du hast ja gesagt, wir müssen das als Gesellschaft mal verhandeln und mal diskutieren. Und da ist mir jetzt in den letzten 1-2 Wochen wieder ein Thema aufgefallen, wo ich merke, wo ist unsere Diskurskultur geblieben und warum kriegen wir das nicht hin? Das ist dieser Satz von Friedrich Merz, ja, mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance kriegen wir dieses Land nicht wieder auf die Füße. Boah, und jetzt kann man ja von dem Satz halten, was man will und von Friedrich Merz auch. Und ich werde niemals in den Verdacht kommen, ein besonderer Fan von ihm zu sein, um das mal vorwegzuschieben irgendwie. Aber das, was danach passiert als Diskussion oder als Nicht-Diskussion, das erschreckt mich irgendwie ganz schön, weil ab dann kommen die Raubtiere und zerfleischen jeden, der sich irgendwie äußert und ihn sowieso, jetzt der Bundeskanzler muss er aushalten, anstatt sich mal einfach mal ganz konkret auf die Zahlen zu stürzen. Und nochmal, ich bin weder persönlich noch politisch in seiner Nähe, aber Wochenarbeitszeit. Und wir können uns das einfach mal bei D-Statist, dem Statistischen Bundesamt, angucken und nur auf eine harte Zahl gucken. Griechenland ganz oben, 41 Stunden in der Woche. Deutschland drittletzter, 34,7 Stunden in der Woche. Mhm. Das ist jetzt erstmal erhoben und statistisch richtig. Und jetzt kann man sich fragen, oder jetzt kommen ja die ganzen Besserwisser, wie ich ja auch jetzt gerade hier, und sagen, ja, aber das stimmt ja nicht. Die Produktivität und außerdem die Teilzeit und die ganzen Frauen, die nicht arbeiten können, weil keine Kita-Plätze haben. Und plötzlich wird eine Riesendiskussion aufgemacht. Aber der Kern, um den es eigentlich geht, und da muss ich sagen, den teile ich auch mit ihm, sagen, ey, ohne dass wir uns anstrengen, uns Mühe geben, werden wir es nicht hinkriegen. Und der Punkt, der dahinter steht, ist ja, wir können ja die Wochenarbeitszeit gerne weiter senken. Wir müssen aber im gleichen Atemzug, im gleichen Schritt die Produktivität erhöhen. Und da ist ja eigentlich, das ist für mich der eigentliche Punkt, dass wir beim ganzen Thema Automation, Digitalisierung, KI-Nutzung, dass wir da nicht gut genug sind, um uns weiterhin eine Reduzierung von Wochenarbeitszeit leisten zu können. Und das ist ja der eigentliche Punkt, der dahinter steckt. Nicht arbeiten wir mehr oder weniger, sondern sind wir produktiv genug.
Ja, es gibt ja auch die Verzerrung mit den Teilzeitkräften. Das ist ja auch auf pro Kopf hochgerechnet. In Vollzeitkräften ist teilweise da der Unterschied zwischen jetzt auch dunkel. Also ich habe mich ja da nicht eingelesen. Ist da der Unterschied, verrechnet man Arbeitszeit pro Kopf, Vollzeit und sagen wir mal die Performance, dann ist jetzt Deutschland, Frankreich, Großbritannien und so nicht wirklich unterschiedlich. Das wie sagt man, das ist so ein Fading, je nach Thema. Und also diese zu sagen, wir sind nicht produktiv und wir arbeiten zu wenig, ist halt immer noch so, dass ein ziemlich kleiner Landzipfel die drittstärkste Weltwirtschaft ist. Ne? Ja. Also wären jetzt südosteuropäische Länder so effizient wie Deutschland, dann wären sie nicht da, wo sie sind. Und da sieht es ja nicht so toll aus teilweise. Ja? Also dass sie auf dem Papier viel arbeiten, ist schön, aber wenn sie halt ineffiziente Wirtschaft haben und die Wirtschaft an sich nicht innovativ ist oder weltmarktfähig oder exportfähig, ja, also es ist schwierig.
Was mich dabei stört, ist diese Einseitigkeit der Diskussion. Ja,
das ist so ein Masochismus.
So eine Empörung, die überall sofort rauskommt. Weil, hören wir auf mit Zahlen irgendwie. Wochenarbeitszeit, ganz unten in der Skala die Holländer. Unsere Freunde, die Holländer mit, wir haben 34,7, wenn ich mal auf meine Statistik gucke, ungefähr so 32 Wochenarbeitszeit.
Sehr spannendes Land.
Das ist echt wenig. Und so schlecht geht es denen ja auch nicht. Aber gleichzeitig, und das ist eben das, was ich meine, man muss eben auch mal auf ein paar Zahlen gucken, haben die eben auch die wenigsten Urlaubstage. Mhm. Die arbeiten am wenigsten, aber haben eben auch die wenigsten Urlaubstage.
Ja.
Und nämlich mit im Durchschnitt 19 und wir 25 und
viele 30.
Bitte?
Viele 30 sogar.
Ja, genau, das sind so Durchschnittstage.
Ohne Feiertage. Also da ist schon einiges.
Na komm, lassen wir das. Ärgern wir uns ein bisschen über unsere mangelnde Diskussionskultur, über die ärgere ich mich wirklich ganz oft. Und kommen zu schöneren Themen. Nämlich?
Unsere Gästin. Ja,
Gästin, gehen wir mal rüber.
Ja, jetzt sind wir bei unserer Gästin Sabine Strick. Sie kümmert sich um die Besetzung von Beiräten im familiengeführten Mittelstand. Und das finde ich sehr interessant, weil auch ich über dieses Thema nicht allzu viel weiß und erhoffe mir daraus heute wunderbare Erkenntnisse. Herzlich willkommen, Sabine Strick. Wir sind beim Du und die allererste Frage, die wir natürlich stellen, was ist denn so märchenhaft am Mittelstand?
Ja, schön, dass ich da sein kann. Ja, märchenhaft am Mittelstand. Also ich bin seit 20 Jahren in der Begleitung von Familienunternehmen unterwegs und ich glaube, das, was mich immer noch fasziniert und begeistert, ist, dass es so viele Mittelständler gibt, die einfach brutal erfolgreich sind in Märkten, wo man das gar nicht denken würde. Also die einfach ihre Nischen gefunden haben, Geschäft machen, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein, weil es so viele große Player gibt. Einer hat das mal so formuliert, wir müssen immer um so viel schlauer sein, wie die anderen billiger sind. Und das sehen wir total oft. Also einfach super kreative, super innovative Unternehmer, richtige Machertypen. Wenn man die aktuelle Berichterstattung liegt, denkt man immer so, Deutschlands Wirtschaft liegt da nieder. Wir sehen in der Tat viele, wo das nicht so ist. So, das finde ich nach wie vor toll. Und vielleicht das Zweite ist, wir begleiten Familienunternehmen im Mittelstand und die haben immer, das ist das, was uns daran so begeistert, diese Perspektive, dass man über Generationen denkt und dass man nicht nur ein Geschäft führt, weil man A, Geld reinsteckt und dann B, am besten mehr Geld rausbekommt, sondern dass viele von diesen inhabergeführten Unternehmen wirklich da auch den sozialen, den gesellschaftlichen Aspekt sehen, dass da ist, ich habe hier ein Unternehmen, das führe ich treuhänderisch für die nächste Generation, das ist vielleicht der größte Arbeitgeber in der Region, ich habe hier eine Verantwortung und dieses, das Unternehmertum mehr ist als Geld verdienen, sondern eben auch so eine soziale, gesellschaftliche Komponente hat, das ist das, was wir im inhabergeführten Mittelstand sehen und das, ja, ist faszinierend und ich glaube, die Frage war noch, was mache ich eigentlich im inhabergeführten Mittelstand? Ich bin in der Peter-May-Gruppe für Beiratseinrichtung und Beiratsbesetzung zuständig, zusammen mit zwei Kollegen. Und die Peter-May-Gruppe begleitet seit 20 Jahren familiengeführte Unternehmen, und zwar immer die Inhaberseite bei typischen Nachfolgethemen. Wir machen Inhaberstrategien und so weiter und eben auch Beiratseinrichtung, Beiratsbesetzung.
Was für ein wunderbar positiver Einstieg. Es geht uns viel besser, als wir uns gerade schlecht reden. Und das ist, wenn das nicht märchenhaft ist, passt zum Intro, genau. Dann sag uns doch noch mal irgendwie ein paar Sätze zu dir. Du arbeitest in der Peter-May-Gruppe und bist zuständig ganz speziell für den Beirat und lebst, und das freut mich ganz besonders, in meiner Heimatstadt Köln.
Beste Stadt der Welt. Ja, genau, Sabine Strick, 50 Jahre alt, eine Tochter, lebe in Köln, und bin vom Hintergrund her Wirtschaftsjournalistin, habe in der FAZ-Gruppe angefangen, eigentlich mit Kapitalmarktkommunikation, habe aber relativ schnell meine Liebe für die Familienunternehmen entwickelt, dem, was ich eingangs sagte, weil es da einfach um mehr geht als um Geschäftsmodell und Markt, sondern es geht immer auch um die Familien, die dahinter stehen. Das hat mich immer schon fasziniert, bin dann eben aus der, habe dem Journalismus auf Wiedersehen gesagt und bin dann in die Beratung gewechselt und eben jetzt schwerpunktmäßig bei der Beiratsbesetzung und Beiratseinrichtung tätig. Was machen wir da? Also wir sehen viele Familienunternehmen, die vom Gründer auf die zweite, auf die dritte Generation übergehen, die sehr stark gewachsen sind. Sehr viele Familienunternehmen, die nicht mehr vom Inhaber geführt haben werden, sondern eine externe Geschäftsführung haben. Und da kommt eben das Thema Beirat ganz häufig im Spiel, dass die Inhaber, die vielleicht keine Unternehmer mehr sind, weil sie ganz andere Sachen machen, sich externe Experten dazu holen, die mit ihnen zusammen in diesem Beiratsgremium die Geschäftsführung beraten und kontrollieren, je nachdem, wie man das ausrichtet.
Ah, okay. Aber lass uns doch mal so ganz vorne anfangen. Was ist eigentlich ein Beirat? Welche Funktion hat der? Und ist das auch eine Pflicht? Gibt es auch einen Pflichtbeirat? Wann ist das Pflicht oder wann ist es ratsam? Wenn wir mal so, für unsere Hörer sind viel klüger als wir, die wissen das alles, aber ich weiß es nicht.
Also Beiräte, Aufsichtsräte sind im Prinzip Kontrollgremien, die eine Geschäftsführung kontrollieren, um eben zu verhindern, dass es da zu Misswirtschaft kommt, zu Fehlentwicklung. So, es gibt, und man kennt sie hauptsächlich, also Aufsichtsräte aus der Welt der börsennotierten Unternehmen, da sind sie Pflicht. Also nur wenn man eine AG ist, dann muss man einen Aufsichtsrat haben. Es gibt auch bestimmte andere Unternehmen, für die ist es Pflicht, zum Beispiel wenn man eine bestimmte Größenordnung erreicht. Aber für den klassischen Mittelstand, Familienunternehmen, die wir sehen, oft in GmbHs organisiert, ist es völlig freiwillig. Also da entscheiden sozusagen die Eigentümer des Unternehmens, macht das für mich Sinn, sowas zu haben oder eben auch nicht. Und wir sehen aber eine klare Tendenz, die dahin geht, Beiräte einzurichten, weil man einfach nochmal ein Gremium hat, das man mit schlauen Köpfen besetzen kann, was dann helfen kann, die Unternehmung weiterzuentwickeln.
Behindert es nicht auch in manchen Punkten, also wenn man so einen großen Beirat hat, also ist der Unternehmer dann noch frei in seinen Entscheidungen? Ist es tatsächlich nur ein Rat oder ist es auch verpflichtend, was die dann entscheiden oder beraten?
Also kann alles passieren und groß ist immer schlecht. Also wir würden immer schauen, dass man eigentlich eher weniger Köpfe in diesen Gremien hat. Ja, wie mit allen Themen, es muss gut gemacht sein und es gibt viele Stellschrauben, wo man darauf achten muss, dass die richtigen Menschen in der richtigen Art und Weise zusammenfinden, damit eben es so einen Mehrwert hat. Aber ja, erstmal ist das eben Arbeit und als Eigentümer zum Beispiel gibt man Kompetenzen ab oder man schafft diese extra Stufe, dass ich mich nochmal mit einer Gruppe von Menschen besprechen möchte. Aber warum mache ich das? Ich mache das ja, wenn ich diesen Weg gehe, weil ich sehe, dass ich da was bekomme, was ich sonst nicht habe, weil vielleicht mein Unternehmen in einen Markt reingeht, von dem ich selber keine Ahnung habe. Dann hole ich mir jemanden, der hat vielleicht da Ahnung von, weil Expansionsschritte bevorstehen, wo ich einfach Kompetenz von außen brauche.
Und wie groß ist so ein Beirat? Also gibt es da eine magische Formel?
Nee, gibt es nicht. Man sagt meistens, eine ungerade Zahl ist am besten, damit man auch immer zu Entscheidungen kommt und deswegen zu keiner Pattsituation kommt. Also 3-5 Personen größer als 5, würden wir eigentlich sagen, ist schon schwierig. Ne?
Genau. Aber okay, aber es gibt dann schon einen Abstimmungsmodus dann auch. Das ist nicht nur, wir treffen uns mal und reden über Themen, sondern der Beirat ungerade heißt, der muss auch zu einer Entscheidung kommen und der muss auch ein eindeutiges Votum aussprechen. Oder stelle ich mir das eher vor, man trifft sich dann alle Vierteljahre am Mittwochnachmittag mit dem Inhaber oder der Geschäftsführung und plaudert mal locker über ein paar Themen? Oder ist das ein bisschen härter in dem Ratschlag auch oder in der Aufsicht, die das übernimmt, das Gremium?
Also wenn es nur locker plaudern ist, würde ich sagen, kann man es auch lassen, weil dann ist am Ende des Tages auch der Mehrwert begrenzt. Also wie so oft, es gibt sämtliche Facetten bei Beiräten und es gibt ja in der Tat die Gremien, die sind rein beratend, also die dürfen nichts entscheiden, aber auch da, wenn es rein beratende Gremien sind, dann schon am besten mit einer klaren, abgestimmten Agenda, worüber rede ich eigentlich, ne? Was kommt darauf, was sind die wichtigen Themen und wie diskutieren wir das, damit das eben nicht so eine anekdotische, lass uns mal ein bisschen reden, Kaffeekränzchen ist, sondern damit das also wirklich auch ein Management-Tool am Ende des Tages ist. Aber es gibt auch Beiräte in Familienunternehmen, die sind mit allen Rechten und Kompetenzen ausgestattet, wie zum Beispiel auch ein Aufsichtsrat im Börsenunternehmen. Und wenn das so ist, dann ist es wirklich so, dann gibt es einen Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte. Dann ist völlig klar, wann muss der Geschäftsführer den Beirat sozusagen fragen. Und das ist klassischerweise so, ich kaufe ein Unternehmen zu, ich mache einen ganz neuen Geschäftsbereich auf. Manchmal ist es eben auch bei der Einstellung von Führungskräften. Das ist eben vorher festgelegt, wie eng oder wie locker das sein soll.
Aber richtet dann der Inhaber den Beirat ein, um die Geschäftsführung mitzuführen und zu kontrollieren, wenn er selber nicht mehr jeden Tag in der Firma ist und hat eine externe Geschäftsführung eingesetzt, um quasi als Inhaber nochmal den Beirat dazwischen zu schalten, um dem Geschäftsführer zu helfen und oder auf die Finger zu schauen?
Also ja, in der Tat. Und nur ist es eben so, wir haben ja nicht immer den Fall, dass ich den einen Inhaber habe. Wenn ich den Inhaber habe, der hat es geführt und der geht dann raus, da könnte man sagen, warum braucht der einen Beirat? Der kennt das Unternehmen, ne? Wie seine Westentasche, der weiß alles und der braucht auch keine Hilfe von außen. Nur wir sehen ja viele Mittelständler, wo das nicht mehr so ist, die sind zweite, dritte Generation, dann gehört das Unternehmen nicht mehr dem einen Gründer, der es geführt hat, sondern seinen Kindern. Vielleicht sind es auch zwei Stämme und dann sind Cousins und Cousinen und dann ist die eine Ärztin und der nächste macht wieder einen ganz anderen Job und dann sind es eben Unternehmen, sind es eben Personenkreise, denen gehört ein Unternehmen, aber die haben es nie selber geführt. Und dann macht es Sinn, dass die über ein Beiratsgremium die Geschäftsführung kontrollieren.
Und jetzt, wenn man unsere auch älteren Podcasts hört, wir wechseln ja die Generationen, also ist es quasi auch ein wachsendes Geschäftsmodell eurer Tätigkeit, weil ja jetzt viele Unternehmen in so Generationen gehen, die mit der Gründung und der Uridee des Unternehmens ja nichts zu tun hatten, also die sich vielleicht auch irgendwie anders orientiert haben. Interessant, ja, war mir gar nicht bewusst, also finde ich gut.
Ja, also Generationswechsel ist oft der Anlass, aber es ist eben auch, warum werden mehr Beiräte eingerichtet? Wir sehen auch einfach eine zunehmende Professionalisierung, ne? Also dass auch der inhabergeführte Mittelstand, wo viele Inhaber ja zu Recht sagen, ne, ich weiß am besten, wie mein Geschäft geht, kann mir keiner reinreden, dass auch da eine andere Generation heranwächst, die sagt, nee, ich weiß auch nicht alles und mein Markt dreht sich so schnell und da hole ich mir gerne Hilfe von außen. Also ich gebe euch ein Beispiel, wo wir einen Beirat einrichten durften. Das war eine Senior-Generation, hat das Unternehmen geführt. Die Senioren waren beide dann irgendwie 60 plus. Und die haben das immer so geführt, so, ne, ich kenne mein Geschäft, ich weiß das besser als kein anderer. Und dann geht es auf die junge Generation und das war ein großer Mittelständler mit über 1000 Mitarbeitenden. Und dann haben die beiden Söhne gesagt, ganz ehrlich, irgendwie wir sind Anfang 30 und ja, wir sind gut ausgebildet, wir wollen das, wir können das. Aber es gibt so viele Felder, wo wir eben nicht die Erfahrung haben und es ist nicht alles in unseren Köpfen, wie das bei den Vätern war. Und die haben gesagt, wir wollen gerne so ein Gremium, an das wir berichten können und natürlich vorausgesetzt, dass in diesem Gremium auch Leute sitzen, die wirklich wissen, was sie tun.
Aber ist das hört sich so ein bisschen an, vielleicht interpretiere ich das auch, um so ein bisschen auch einen Puffer zu schaffen zwischen Eltern und Kindern, weil das ist ja vielleicht nicht die allergrößte Stärke von den Gründern und Inhabern auch loszulassen und dann zu sagen, ja, ihr seid gut ausgebildet und jetzt macht ihr das mal und ich gucke ab und zu mal da drauf. Ist das auch so das Gremium, um Mama und Papa ein bisschen rauszuhalten und zu sagen, jetzt quatscht uns nicht ständig rein, lasst uns mal machen und dieses Gremium als Beratung, aber auch ein bisschen als Distanz- und Abstandhalter zu der Elterngeneration zu nutzen?
Das habt ihr jetzt formuliert. Ich würde immer sagen, es ist mehr so eine Bemühung, Themen zu versachlichen, die manchmal in Familienunternehmen einfach emotionaler geführt werden. Also nur Familienunternehmen, das ist ihre größte Stärke und gleichzeitig ihre größte Schwäche. Da agieren halt Familienmitglieder miteinander und die haben auch diese Ebene, ne? Wie sind wir als Familie zusammen? Und dann ist man aber auch im Unternehmen zusammen und das ist nicht immer sauber getrennt, so nach dem Motto, heute bin ich Geschäftsführer und morgen bin ich Sohn und da geht es einfach manchmal hoch her. So, das ist auch so. Und wenn man dann einen Beirat hat, wo vielleicht auch Externe sind, das führt ganz automatisch immer dazu, dass man wieder auf der Sachebene diskutiert. Und dass es nicht, ne, dass es nicht die Liga ist, du hast es immer so gemacht, ich mache es jetzt anders, sondern dass man immer wieder zurückkommt, ne, der Markt ist so, wir machen A und wir machen nicht B.
Ja, ja gut, als ehemalige Journalistin weiß man ja ganz genau, wie diese Familiendramen eskalieren können. Das wissen wir alle. Da gibt es auch richtig gute Wirtschaftshorrorgeschichten dazu.
Aber die gibt es leider, aber man kann Dinge tun, um sie zu verhindern.
Okay. Das ist ja dann eure Aufgabe. Aber du hast von der Agenda gesprochen, also eines Beirats, einer Beiratssitzung. Was steht denn da so drauf? Was sind denn das für Themen, die da besprochen werden? Jetzt hat man also einen gefunden und wir kommen gleich nochmal darauf zurück, wie findet man denn den richtigen Beirat? Aber jetzt hat man mal einen und dann trifft man sich. Und was sind die Themen? Guckt man dann auf die Zahlen, guckt man auf die Umsätze, auf die Ergebnisse, Deckungsbeiträge oder auf, guckt man sich im Detail an, wer ist da eingestellt worden, wie ist die einzelne Performance oder wie tief geht man da rein?
Also klassischerweise hat man 4 Sitzungen im Jahr und die folgen natürlich so ein bisschen der Unternehmensentwicklung. Das heißt, man hat eigentlich immer eine Sitzung davon, ist Jahresplanung, ne, wo die Geschäftsführung vorstellt, was habe ich eigentlich vor, in welcher Größenordnung, welcher Dimension, und das geht man in Sparring mit dem Beirat. Dann gibt es immer eine Geschäftsabschlusssitzung, wo man auf die vergangenen Zahlen schaut. Und in den Sitzungen dazwischen wäre immer unser Votum, man schaut sich die Themen an, die relevant für das Unternehmen sind, und die können total unterschiedlich sein. Also nur manchmal hat ein Unternehmen ein massives Problem, Mitarbeiter zu finden. Dann sagt man, wir müssen jetzt hier mal eine Sitzung machen, wo es um Recruiting und Employer Branding geht. Manchmal geht es um Digitalisierung. Manchmal ist der SAP das eine große Thema, dann gehört das eben auch auf die Beiratssitzung. Und deswegen ist es so wichtig, dass man nicht so eine Agenda nach Lehrbuch, sondern dass man guckt, was sind die Pain Points des Unternehmens, und ne, das sollte natürlich auch der Beirat wissen.
Aber es erfordert ja schon eine gewisse Reife und ein gewisses Selbstbewusstsein auch der Geschäftsführung, die dann da beraten wird. Weil wenn ich mir vorstelle, wir machen so im Oktober, November unsere Planung und dann muss ich die nochmal, also dann muss ich die mit unseren Gesellschaftern abstimmen und meinem Geschäftsführungskollegen. Und dann kommt da jetzt so ein Gremium und stellt mir nochmal so schlaue Fragen, und das nervt ja auch ein bisschen, oder? Da muss ich ja schon. Das muss man schon ganz schön wollen auch, dass dann nochmal jemand drauf guckt und genau in die Ecken leuchtet, wo ich eigentlich ganz froh bin, dass keiner hingeguckt hat.
Das ist ein super Punkt. Das ist genau die Grad, oder ne, eines der Themen, wo sich, glaube ich, gute von schlechten Gremien unterscheiden. Also die Gefahr ist halt immer da, dass man als Beirat auch eine Geschäftsführung bevormundet, wo das gar keinen Sinn macht, weil man als Beirat nun mal nicht operativ tätig ist. Und es gibt ganz viele Themen, die sind einfach, da ist der Geschäftsführer derjenige, der die Strategie vorgibt und der tiefer drin ist. Und gleichzeitig muss aber auch jeder Geschäftsführer, die operieren ja auch nicht im leeren Raum, sie müssen schon bereit sein, bis zum gewissen Maße sich challengen zu lassen und vor allen Dingen auch abzustimmen, ist das, was ich hier vorhabe mit der Company, eigentlich auch das, was die Inhaber wollen. Aber das ist natürlich ein sehr feines Spiel der Ballon und der Flughöhe. Ne? Also Beiräte müssen Sparringspartner sein, aber dürfen nicht operativ reinregieren und sagen, hier, ne, die blaue Verpackung gefällt mir nicht, mach sie grün. Also dann hätte der Beirat völlig an seiner Aufgabe vorbei.
Das war nämlich genau noch so die Frage. Ich war bei kleineren Startups mal im Beirat, die haben mich gefragt, irgendwie, weil wir uns kannten. Das war aber eher ein Beratungsauftrag. Das war eher sowas, guck dir mal die Marketingstrategie an, was hältst du denn davon? Und das verwischt doch relativ schnell dann wahrscheinlich. Ich meine, man hat ja bestimmte Kompetenzen in dem Beirat auch sitzen und die haben ja eine Meinung auch zum operativen Geschäft, nämlich genau, sollte die Verpackung lieber blau oder rot sein. Und halten die sich dann zurück oder wo ist dann so die Beiratsberatungsfunktion und die Unternehmensberatungsfunktion? Die sind ja wahrscheinlich nicht so klar voneinander zu trennen dann, ne?
Also gute Beiräte wissen, wo die Grenze ist, also bis zu welchem Maße sie sozusagen einfach nochmal die Geschäftsführung challengen und sich, also oft kommt die Geschäftsführung mit einem bestimmten Plan und einer Idee und dann ist es eben Aufgabe des Beirates, da vielleicht nochmal nachzuhaken und sich das nochmal plausibilisieren zu lassen. Und gute Beiräte wissen dann, wann man dann aber eben den Geschäftsführer laufen lässt und es nicht besser weiß, weil man sich als Berater missversteht. Und das ist aber, ne, also das ist oft auch manchmal, ne, wir kommen ja nachher noch zum Thema Besetzung, das ist tatsächlich manchmal die Gefahr, wenn man Berater ins Beiratsgremium holt, dass sie den Unterschied nicht sehen. Ja? Wo bin ich eigentlich nur ein Challenger und einer, der noch, und wann ist es mein Job in der Firma, was zu ändern?
Also ich höre daraus gute Beiräte. Also es gibt so einen Transfermarkt für Beiräte, also oder wie ist das? Also woher kommen diese guten Beiräte? Also man wird ja nicht geboren als Beirat, also man wächst ja in einen Job rein, hat Kompetenz und ihr sucht dann wie, wo, wen? Mich interessiert es schon, jetzt angenommen, ich wink da mit einem Fähnchen und sage, ich will unbedingt ein Beirat werden. Ja, was muss man denn da mitbringen oder was beweist denn, dass man ein guter Beirat wird?
Ja, wie so oft ist das so, all die, die unbedingt Beirat werden wollen und auf uns zukommen, sind meistens nicht die, die man haben will, die eigentlich gar keine Zeit haben und das sind eigentlich die, die man will. So, und das ist vielleicht das, wo wir ins Spiel kommen, wie finden wir die Leute? Also wie sind wir zur Beiratsbesetzung gekommen? Wir sind ja im Kern, eben begleiten wir Familienunternehmen bei diesen Inhaberstrategie-Themen und weil wir da so unglaublich viele Mittelständler kennen, auch Unternehmer kennen, sind wir irgendwann mal gefragt von hier, ne, kennt ihr ja nicht einen anderen Unternehmer, der bei uns ins Gremium geht, weil ich will einen Unternehmer, ich will eben keinen angestellten Manager, der eine Angestellten-Denke hat, sondern ich will einen Unternehmer, der wie ich das in Generationen denkt. So. Und dann wurden wir eben immer mal wieder gefragt und haben dann gesagt, naja, das machen wir nicht auf Zuruf, sondern das machen wir jetzt professionell. Und so ist sozusagen der Beiratsbesetzungszweig bei Peter May entstanden. Und deswegen ist auch der Kern der Menschen, die wir kennen, sind tatsächlich selber Inhaber von Familienunternehmen, die sagen, ich bin eigentlich busy und ich brauche auch keinen Job und ich brauche schon gar nicht die Kohle. Aber wenn ihr eine Aufgabe habt, die spannend ist, also ein anderes Familienunternehmen, wo ich wirklich einen Mehrwert bringen kann mit dem, was ich erlebt habe, dann habe ich da Lust zu, weil ich da auch was lerne und weil, ne, weil das auch ein Austausch auf Augenhöhe ist, ne, von Unternehmer zu Unternehmer. Deswegen, wenn man jetzt zu uns kommt für die Besetzung, es gibt auch viele andere gute Dienstleister da draußen, aber wenn man zu uns kommt, ist das hauptsächlich, weil man eigentlich diese unternehmerische Denke sucht und sicher sein will, dass jemand, der ins Gremium kommt, eben nicht in Quartalsberichten denkt, sondern eher sehr langfristig.
Genau. Also ich war ja der naiven Vorstellung, dass es alles so Freundschaftskreise sind, die dann da besetzt werden.
Aus dem Rotary oder
ja, ja, so, ne? Wie auch immer, aus dem näheren Umfeld und so, schlaue Leute, der weiß da Bescheid, den nehme ich mit in meinen Beirat. Dass es so dann doch professionell abläuft, wusste ich tatsächlich nicht. Das war auch ein Grund, warum ich jetzt dieses Gespräch heute hier so spannend finde. Jetzt mal, wie muss ich mir das vorstellen? Also es sind busy Leute. Was ist jetzt teurer, ein Beirat oder eine Unternehmensberatung? Brauche ich als Mittelständler noch beides? Ist es eher so ein, wie sagt man, so ein symbolischer Betrag, den die Menschen da bekommen? Oder ist es so im Normalverständnis dann doch eine üppige Entlohnung? Also wir müssen ja nicht über Zahlen sprechen, aber wie kann ich mir das vorstellen? Also was passiert da? Wie werden die entlohnt, die Personen?
Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, entweder Unternehmensberater oder Beirat, weil wenn ich wirklich ein operatives Problem zu lösen habe, weil irgendwas nicht passt, dann brauche ich eine Unternehmensberatung, die da, ne, viel engmaschiger reingeht, die auch viel, viel teurer ist. Bei Beirat reden wir ja klassischerweise über 4 Sitzungen im Jahr, also 4 Tage, die jemand physisch vor Ort ist, vielleicht dazwischen irgendwie Videocalls. Aber in diesem, mit diesem Zeitaufwand kann ich natürlich nicht ein operatives Problem lösen, wenn mein Vertrieb nicht performt. Also ich glaube, die Frage entweder oder, die sollte man nicht stellen. Beiräte, wie werden die entlohnt? Auch da, also wir sprechen jetzt über Mittelstand, aber es gibt ja im Mittelstand 50 Millionen Umsatz und es gibt Milliarde Umsatz und irgendwie zigtausend Mitarbeiter, die aber immer noch mittelständische Strukturen haben.
Muss ja woher kommen, ne?
Entlohnung orientiert sich schon ein bisschen an der Unternehmensgröße.
Okay.
Und ja, also wenn wir jetzt mal reden über Firmen zwischen 50 Millionen, 250 Millionen Umsatz, was wir so sehen, einfach um mal eine Benchmark in den Raum zu werfen, sind so 20.000 Euro Entlohnung pro Jahr für ein einfaches Beiratsmitglied.
Also im Beratungsniveau, wenn man also die Stunden rechnet und noch Nacharbeit und Vorarbeit, dann ist man, also in dem Beratungsbusiness ist für andere Leute sehr viel Geld, aber da ist es ja nicht unüblich, sehr, sehr hohe Stundensätze zu haben.
Aber wie viel Aufwand steckt denn dann für den Beirat dahinter? Also jetzt machen wir 4 Sitzungen, 20.000, das ist ja ein guter Tagessatz, aber das ist ja wahrscheinlich eine Menge Vorbereitung, Nachbereitung, das ist mit dem einen Tag ja nicht getan, sondern okay, das ist Unterlagen lesen vorher, Geschäftsberichte lesen. Und da steckt ja wahrscheinlich mindestens das Gleiche nochmal an Vorbereitungen drin, oder?
Genau, also ich würde sagen, für einen Sitzungstag braucht man einen Tag Vor- und einen Tag Nachbereitung. Mhm. Und meistens ist es heute ja auch so, dass man zwischendurch immer mal wieder Videocalls hat mit der Geschäftsführung. Plus, man muss immer wissen, der Beiratsvorsitzende hat noch eine ganz besondere Rolle. Der ist viel enger dran. Also der kriegt normalerweise auch das anderthalbfache bis das Doppelte. Und der ist in einem viel engeren Austausch mit der Geschäftsführung, weil die Erfahrung halt auch gezeigt hat, das hilft eigentlich nicht, sich alle 3 Monate damit zu beschäftigen, sondern man braucht dann schon ein bisschen kontinuierlich mal.
Na gut, aber man hat so quasi, wenn man es gut strukturiert, höre ich es jetzt so raus, ist nochmal ein Geschäftsführer, aber mit dem Brain von ganz vielen unterschiedlichen Kompetenzen, die ein Mensch wahrscheinlich gar nicht haben kann und im Weitblick vielleicht auch in die Asienmärkte oder irgendwo hin, wo man sonst überhaupt gar keinen Draht zu hätte. Das ist natürlich auch interessant. Also man kombiniert.
Du sagtest ja eben, ich dachte eigentlich, das sind die Freunde aus dem Broadway Club. Das ist schon immer noch so. Ja. Also das sehen wir auch total oft, dass es einfach Menschen sind, die man kennt und denen man vertraut. Das ist ja auch total nachvollziehbar, weil das ja auch eine unglaubliche Vertrauensposition ist, die man da jemandem gibt. Aber warum machen es immer mehr professionell und sprechen zum Beispiel auch mit uns? Weil natürlich der Idealfall ist, dass ich mir die Kompetenzen in dem Gremium komplementär zusammensetze, je nachdem, was ich eigentlich brauche. Und wenn, also wie du sagst, wenn ich eine Produktion in Vietnam aufbaue, vielleicht ist es ganz gut, einen zu haben, der schon mal in Asien eine Produktion hochgezogen hat und dann vielleicht einen anderen, der eher der Finanzer ist und vielleicht einen dritten, der ein Technologieexperte ist, halt je nachdem, wo steht meine Firma und was brauche ich. Und das wäre halt auch immer unser Votum, wenn man es angenommen, man kann das auf der grünen Wiese planen und man macht so ein Gremium komplett neu, dass man dann von der Firma her denkt, was brauche ich? Und dann überlegt, welche Kompetenzen und dann über Köpfe nachdenkt. Oft wird das so gemacht, wie du sagtest, ne, wen kenne ich, wen frage ich? Aber dann hat man eigentlich den Schritt übersprungen, sich wirklich Gedanken zu machen, welche Kompetenzen will ich im Gremium insgesamt und welche dann auf einzelne Personen verteilt.
Aber ich muss schon auf Wettbewerbssituationen achten. Ne? Also aus derselben Branche wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Oder also man muss ja nicht das direkte Wettbewerb sein, aber wenn ich bei uns mal dran denke, irgendwo anders aus der Baubranche, da könnte ja auch ein Händler sein oder sowas, der nicht im direkten Wettbewerb steht. Ja. Aber zu nah darf er auch nicht dran sein. Ne?
Genau, richtig. Es ist immer die Quadratur des Kreises. Natürlich einer, der aus meiner Branche kommt, versteht mein Geschäftsmodell am schnellsten und weiß, wovon ich rede, aber der schließt sich aus Wettbewerbsgründen. Toll ist immer, wenn man jemanden hat, der beim Wettbewerber ausgeschieden ist, aber auch da, ne? da muss man immer noch gucken, wie lange ist der weg und darf der das oder darf der das nicht, aber ja, muss man natürlich extrem drauf achten. Das ist
dann der Profilkatalog, der da aufgehakt wird. Ah, perfekt Match.
Wie viel Prozent der Mittelständler oder der Familienunternehmen haben einen Beirat?
Das hätte ich auch gefragt, ja.
Wie viele ist das? Ist das immer noch so ein bisschen was Exotisches? Also sind wir bei 3% oder sind wir bei 90%?
Also die Zahl musste ich nachreichen, aber ich würde sagen 60-70%.
Okay, also schon ein erheblicher Anteil, die einen Beirat haben.
Hätte ich nicht gedacht. Also ist so ein Thema, das ja meistens präsentiert sich ja Geschäftsführung oder Gesellschafter oder so. Diese Beiräte sind dann doch ein bisschen im Hintergrund. Also man werden dann nicht so oft präsentiert.
Richtig, man erfährt es oft auch einfach gar nicht.
Ja. Okay. Das ist spannend.
Wir haben ja zigtausende von Familienunternehmen in Deutschland und die haben alle, oder 60% haben 5 Beiräte. Das haben wir haben unfassbar viele Beiräte, in der durch die Welt laufen. Und ich glaube, ich kenne keinen einzigen, oder?
Ja, deine Chance, ganz viele. Nee,
aber tatsächlich mal, also jetzt möchte ich das gerne werden. Jetzt habe ich so ein bisschen schon gelernt. Aktiv nachfragen disqualifiziert mich eher. Ich muss gefunden werden.
Subversiver.
Ich muss gefunden werden irgendwie als Beirat. Oder wie wird man das dann? Also jetzt habe ich Lust mal irgendwann, ich bin seit 30 Jahren im Job und denke mir, hey, das ist doch cool, ich kann eine ganze Menge. Ich möchte gern Beirat werden. Was mache ich denn dann?
Also ihr zwei könnt mich total gerne nach dem Podcast mal anrufen, das sprechen wir mal. Was euch schon mal qualifiziert, ist, dass ihr operativ in der Position im mittelständischen Familienunternehmen seid. So, ne? Das ist schon mal, also wenn wir besetzen, das ist so das Erste, worauf wir gucken, hat jemand Führungserfahrung in Unternehmen mit einer vergleichbaren Größenordnung? Also als ich sagte, wen wollen wir nicht, das sind, ohne diese Herren zu diskriminieren, weil die mit Sicherheit auch super kompetent sind, aber Anwälte und Wirtschaftsprüfer und Firmenkundenbetreuer der Sparkasse und also viele dieser Professionen sagen auch, ich kann Beirat, weil ich eine Firmenbilanz lesen kann und ja, okay, weil ich Gesellschafter beraten habe. Und wir sagen immer so, ja, aber dann lieber in einem Beratungsvertrag. Beirat braucht für uns nach unserem Verständnis wirklich den unternehmerischen Blick auf eine Firma. Und diese Breite in den Kompetenzen, wir sagen immer, das ist so ein bisschen betriebswirtschaftlicher Zehnkampf. Es geht halt nicht nur um Vertrieb, es geht um ganz viel. Es geht um Vertrieb und es geht um Produktion und es geht um Compliance-Themen und IT-Themen und halt die ganze Agenda dessen, was man eben als Eigentümer auf dem Schirm haben muss.
Ich merke gerade, ich hatte die ganze Zeit bei mir im Hinterkopf, dass der Wirtschaftsprüfer oder der Steuerberater garantiert immer Teil des Gremiums ist. Das dachte ich mir, also das ist doch immer, der ist doch am allernächsten dran, der kennt das Unternehmen. Obwohl, den muss ich mir ja nicht als Beirat reinholen, den habe ich ja eh als Berater an Bord. Ne? Aber da dachte ich mir immer, der ist bestimmt immer mit drin. Aber
ja, also das sowieso, wenn es der eigene Wirtschaftsprüfer ist, auch schon besser nicht. Also ne, Thema Unabhängigkeit. Und grundsätzlich würden wir mal sagen, im Gremium braucht es einen, der die Zahlen versteht und kann und einfach auch ne, merkt, wenn da was nicht passt. Und grundsätzlich eignen sich halt auch Wirtschaftsprüfer dafür. Die Frage ist nur immer so ein bisschen, will ich vielleicht doch lieber einen CFO aus einem anderen Unternehmen? Also ne, will ich vielleicht jemand, der diese Perspektive auf die Zahlen hat und nicht die Perspektive eines Wirtschaftsprüfers, die ja per se nicht unternehmerisch nach vorne gerichtet ist, wo investiere ich am besten? Es ist ja immer eine rückblickende Prüfung.
Perfekt.
Und die, wie lange sind die Beiräte dann im Amt? Also kommt es dann vor, dass mir der so auf die Nerven geht mit seinen schlauen Fragen, dass ich den auch nach 3 Sitzungen wieder rauswerfe? Oder sind die über viele Jahre, ist der Beirat normalerweise über viele Jahre gleich besetzt?
Kommt alles vor. Gibt auch Gremien, die sich wieder auflösen, weil sie eben keinen Mehrwert bringen. Also deswegen kann man auch sehr schlecht machen und dann ist es sehr viel Geld und sehr viel Zeit, die nichts bringt. Ich würde sagen, die meisten Beiräte haben so einen typischen Turnus von 3 Jahren und idealerweise wird man dann nochmal wiedergewählt, weil eigentlich will man ja jemanden, der ein bisschen langfristiger dabei bleibt und das nicht alle 3 Jahre wechselt. Aber wir sehen auch eine Tendenz, zu wenig zu wechseln. Also wir haben auch Beiratsgremien, wo alle der Herren meistens leider immer noch 70 plus sind und wo man sich irgendwie schwer tut, denjenigen neu und nachzubesetzen, weil man immer sagt, oh, der hat doch 20 Jahre gute Dienste geleistet, ist auch richtig, aber man muss ja schon auch nach vorne gucken und sagen, ne, was der vielleicht wusste, war gut für die letzten 20 Jahre, aber vielleicht nicht für die nächsten 10 und da muss man sich halt auch trauen, dann einfach mal nach einem neuen Kopf zu suchen.
Die Wahl habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also wie wählen die sich selbst untereinander? Also bestimmt es dann nicht der Unternehmer, wenn er sagt, also
Der Gesellschafterkreis stellt den Beirat und legt natürlich vorher fest, wie lang der Turnus ist. Und das ist zum Beispiel ein 3-Jahres-Turnus. Und dann werden sie für 3 Jahre bestellt und dann müssen sie nach 3 Jahren nochmal bestellt werden. Aber ja, genau wie du sagst, Sache der Gesellschafter oder des Eigentümers.
Und du hast es vorhin angesprochen, die Frauenquote müsste ja eigentlich genauso schlecht sein wie die Frauenquote in Führungspositionen, weil aus den Führungspositionen ja dann irgendwann auch die Beiratsmandate entstehen. Das müsste ja sich ungefähr decken mit Frauenquoten in Führungspositionen, oder? Das heißt, wir liegen bei der Beiratsfrauenquote wahrscheinlich auch irgendwo so um die 20%, oder?
Ja, genau richtig. Und alle Frauen, die das hören, gerne melden, weil wir tatsächlich immer noch zu wenige haben und aus dem genau dem Grund, den du sagst. Wir haben gerade ein Unternehmen, ein großes Chemieunternehmen und muss dann eine CEO sein, die auch ein ähnlich vergleichbar großes Chemieunternehmen geleitet hat. Und die soll eben als Beirätin gefunden werden und das ist dann halt schwierig, wenn es viele Frauen gibt, dann gibt es auch wenige Beiräte.
Aber die Plattform stellen wir echt gerne zur Verfügung, weil wir merken als Unternehmen ja selbst, wie unfassbar schwierig es ist. Jetzt sind wir noch in Baden-Baden, irgendwie so eine kleine Stadt und nicht der Nabel der Welt, aber die Frauen in die Führungsposition reinzukriegen, es ist einfach schwierig. Und deswegen, also wenn wir da irgendwie ein ganz klein bisschen mithelfen können und sagen, liebe Frauen auf der Welt, traut euch in die Beiräte rein.
Es ist ja Vielfalt auf einem Positiven.
Ja, auch wenn wir da gerade irgendwie gesamtweltgesellschaftlich so einen kleinen Schritt zurück sind, aber dem stemmen wir uns entgegen, diesem
Spiel. Ja, wir hatten auch einen Kunden, das war eigentlich ganz schön zu hören, da haben wir eine Frau besetzt in ein Gremium, das traditionell nur aus Herren bestand. Und dann rief uns der Eigentümer an und meinte so, oh, das läuft jetzt total anders. Die Sitzungen haben so einen ganz anderen Tenor und das ist alles viel besser und Kommunikation. Und das ist sozusagen Next Level, seit die Dame im Gremium ist. Und das war auch ganz schön zu hören.
Aber was für eine schöne Aussage. Ich habe die genau andersrum schon gehört, dass Männer sagen, boah, nee, bitte, wir wollen hier keine Frau drin haben. Dann können wir nicht mehr offen reden. Das ist mir, oh Gott, also Leute, die Zeit des Altherrenwitzes muss doch irgendwann mal aussterben.
Schenkelklopfer. Ja.
Aber gut, es gibt es noch.
Also ich hatte heute so eine richtige Sendung mit der Maus-Effekt. Ich finde es so toll. Also viele, viele Dinge, die mir so wirklich unklar waren. Also die ich gar nicht sah. Also in einem Gespräch, in so kurzer Zeit. Also ganz, ganz großen Dank. Liegt dir jetzt noch ein Thema auf dem Herzen, das du der Menschheit gern vermitteln wolltest im Rahmen dieses Gesprächs?
Ja, ich glaube vielleicht das Thema, also traut euch ruhig, mit Externen zu sprechen. Also ich kenne einige inhabergeführte Unternehmen, die sagen, oh, jemand, den wir noch gar nicht kennen und dann gleich in so einer Beiratsrolle. Und da gibt es so ein gewisses Misstrauen, dass man an die falschen Leute geraten könnte mit der falschen Agenda, okay, die, ne, die einen dann ausnutzen. Und unsere Erfahrung ist eigentlich, wenn man dann aber die Hürde genommen hat und anfängt, auch mit wildfremden Menschen dann im Rahmen von so einem Prozess über sich auszutauschen, dann merken viele unserer Mandanten auch, und es gibt so viele kluge Köpfe da draußen, die ganz viel mitbringen, was uns auch konkret hilft, dass es sich schon irgendwie lohnt, dieses anfängliche Misstrauen, also diese, also wenn man jemand als Beirat einstellt, man legt ja auch alles offen. Der oder diejenige kennt dann die ganze die Firma und alle Zahlen und dann gibt es natürlich ein berechtigtes Sorge, dass das die falschen Personen sein könnten. Und unsere Erfahrung ist aber, gerade wenn man es mit Leuten macht, die sich so ein bisschen auskennen, dass man dieses Risiko wirklich minimieren kann und dass man mehr zu gewinnen als zu verlieren hat.
Wir rechnen ja immer in Unternehmen, immer in Business Cases, muss sich ja alles immer lohnen irgendwie. Und jetzt haben wir mal so eine Zahl hier in den Raum geworfen. Also für alle Unternehmer da draußen irgendwie so mit einer Größenordnung von 100.000 Euro im Jahr plus minus ein bisschen was ist man ja dabei mit einem Beirat. Ne? Und jetzt kann man sich relativ leicht ausrechnen, wie viel Kompetenz, wie viel Klugheit und Erfahrung hole ich mir denn da rein? Da hole ich mir ja wahrscheinlich Minimum mal 100 Jahre Erfahrung ins Unternehmen.
Das ist schnell.
Ja, wenn fünf Leuten hast du doch 100 Jahre Erfahrung, schnell zusammen, vielleicht auch mehr. Und dann lässt sich das wahrscheinlich als Business Case sogar ziemlich schnell rechnen. Ich treffe bessere Entscheidungen. Und das muss ja der Sinn und Zweck eines Beirats sein. Ich treffe am Ende des Tages bessere Entscheidungen als ohne den Beirat.
Genau. Besser kann ich es gar nicht sagen. Genau darum geht es.
Gesagt. Ja, Sabine, vielen, vielen Dank. Also eine sehr, sehr große Freude.
Ich danke euch.
Wir bedanken uns und wünschen weiterhin viel Erfolg bei der Besetzung der Beiräte.
Alles klar.
Alles Gute.
Bis dahin. Tschüss.
So, das hätten wir nicht gedacht, was da an Wissen auf uns zugekommen ist.
Ja, das ist ja so ein Thema. Da weiß man, ja klar gibt es Beiräte und wie gesagt, ich war auch schon in kleineren Unternehmen, aber eher so als, kannst du uns mal ein bisschen helfen, so inoffiziell. Aber viele, viele tolle Infos und mir hat natürlich der Einstieg gefallen, ey, es ist halt nicht alles so schlecht, wie wir es gerade machen.
Ja, also ich fand's sehr, sehr, sehr werthaltig für, wie sagt man, ich liebe ja das Wort so Gehirnmassage, also es war wirklich interessant, wie vielfältig so ein Beirat ist, von dem man auch selten nur hört und wie wichtig das auch sein kann für die Entwicklung von mittelständischen Unternehmen. Also die Hebel sind ja da teilweise schon groß.
Aber auch ganz spannend, so der Wechsel, ne, der Generationen. Wir haben halt, ja, in so ein paar Unternehmen gibt es die natürlich noch, ne, der Gründervater, der weiß das einfach, der kennt jede Schraube in seinem Unternehmen. Die Trigemas dieser Welt, die haben wir ja noch.
Oh nein. Ne?
Aber eben auch oft schon die zweite oder dritte Generation und die dann eben nicht damit aufgewachsen sind, nicht jeden Stein selbst aufgebaut haben, sondern sich jetzt Hilfe suchen. Und wie klug muss man sein, um das zu tun? Das ist doch super.
Ja, ich glaube, so ein Beirat kann auch durchaus man darf ja auch nicht vergessen, wo diese Mittelständler sind. Also ich kann mir vorstellen, gerade hier vor der Haustür im tiefen Schwarzwald, da sind unheimlich viele Marktführer und Hidden Champions versteckt irgendwo zwischen zwei Bergen im Tal. Da wollen auch nicht unbedingt viele ultrakompetente Geschäftsführer hin oder Manager. Also dieses Wissen dann auf einer regelmäßigen Basis, auch von aus Berlin, aus Hamburg oder wo auch immer, Shanghai, in diese Abgeschiedenheit zu holen und eine feste Verbindung, ich glaube, das ist ein gutes Modell. Also insofern habe ich da an diesen Aspekt dann noch gar nicht gedacht, wie man sich da mit einem Beirat Wissen reinholt, weil das war mir nicht bewusst.
Ja, total gutes Modell, natürlich. Du kaufst dir wirklich, wie ich es ja vorhin gesagt, so echt 100, vielleicht 150 Jahre Erfahrung aus den verschiedensten Unternehmenssituationen ein. Und dann muss man sagen, dann ist es ja relativ kleines Geld, für das man das bekommt, für den man ja unfassbar viel Wissen bekommt. Aber mich hat der Gedanke noch so angetriggert, man muss das schon auch wollen. Ne? Also wenn, ja, ja. Man muss sich echt gut verstehen und man muss auch als Geschäftsführung aushalten können.
Loslassen.
Manche Themen. Nee, als Inhaber musst du loslassen können, dass du das jetzt jemand anders dein Unternehmen führt. Aber als Geschäftsführer musst du aushalten können, dass dir jemand Fragen stellt, auf die du vielleicht selbst nicht gekommen bist. Und das weiß ich gar nicht immer, ob ich das immer mögen würde, wenn mir dann in der Planung und überall mal einer eine Frage stellt. Auf der einen Seite natürlich, ey, gut, dass mal einer drauf kommt, aber dieser Gedanke, scheiße, warum bin ich denn selbst nicht drauf gekommen? Das gibt's doch nicht, ich bin doch hier Chef im Laden. Das muss ich doch selber wissen. Mhm. Und das so auszutarieren, stelle ich mir gar nicht so leicht vor.
Ja, und da kommen auch viele Geschäftsführer, die vielleicht eigentlich dann immer souverän ihre Entscheidungen treffen, was nicht schlecht ist. Die kommen in eine Pitch-Situation.
Ja,
die müssen eine Entscheidung pitchen. Genau. Und da macht man sich dann, glaube ich, nochmal andere Gedanken, wie so dieses Bauchgefühl, ja, wird schon so, ich weiß das alles, wird schon so werden. Ist, glaube ich, dann doch nochmal eine Hürde, die bessere Entscheidungen hervorbringen kann. Nicht muss,
aber ich stell mir auch vor, das ist halt ja auch eine rechtliche Komponente, weil wir haben ja unfassbar viele Beauftragte und Regeln und der EU-AI-Act und das Hinweisgeberschutzgesetz und Lieferkettenschutzgesetz und all das Mögliche. Ey, vielleicht gibt es auch Themen, die weiß ich einfach nicht und bin echt froh, wenn da mal jemand sagt, habt ihr schon gehört, es gibt ein neues Gesetz und da müsst ihr doch mal drauf achten und wir wissen es überhaupt nicht. Das kann ja auch total helfen und schützen.
Ja, ein Gedanke, der mir so während dieser Erläuterung kam, ist natürlich auch, der ursprüngliche Gründer oder auch die Nachfolgegeneration, die Themen gehen ja immer mehr in die Breite. Also jeder Unternehmensbereich wird ja ein Universum für sich. Also heutzutage ist eine Logistik und Versand nicht mehr Logistik und Versand wie vor 20 Jahren. Und auch eine ganz normale Bürosituation ist viel komplexer, wie sie vor 20 Jahren war oder so, sogar vor 40 Jahren. Also die Abläufe werden komplizierter, die Teilbereiche werden immer technologisch anspruchsvoller. Und da verliert ja auch eine kleine Spitze im Unternehmen irgendwann den Überblick. Und wenn man dann so ein Stärken-Schwächen-Profil macht und denkt so, da wissen wir nicht oder wollen wir so gar nicht, da kann ich ja auch irgendeine Position in diesem Beirat bewusst besetzen, um eben ein bisschen Druck zu bekommen für diese Schwäche.
Aber und ich komme so auf unser Thema von ganz vom Anfang zurück. Wir haben ja über Homeoffice gesprochen. Aber wie schön wäre es mal, so ein Gremium zu haben, wo man sich einfach mal eine Meinung abholen kann. Sag mal, wie macht ihr das denn eigentlich? Und wie ist denn das bei euch geregelt? Holt ihr die Leute zurück ins Büro oder nicht? Und welche Widerstände habt ihr denn? Wir lesen alle Statistiken und so öffentliche Meinungen, aber mal echt, wie ist es denn dann? Wie reagieren die Leute denn dann? Und hat schon mal jemand gekündigt oder habt ihr Leute nicht bekommen, weil ihr kein Homeoffice anbietet? Auf so einer Erfahrungs- und Meinungsebene außerhalb von einer öffentlichen Meinung einen Austausch zu haben, den finde ich total wertvoll.
Und auch vielleicht sich den Beirat so zu besetzen, dass es vielleicht die nächste Stufe, also dass das Know-how aus der nächsten Stufe kommt, in die ich rein möchte. Man hat ja immer solche Schwellen im Mittelstand oder bei KMUs, also wo man sagt, oh, das ist so Next Level. Und dass man diese Fehler vielleicht nicht begeht, dass man schon mal da das Know-how kriegt, ja, aber in dieser Größe funktioniert es dann nicht mehr. Also da muss man dann darauf und darauf achten. Also ich glaube, da kann man sich auch viele Fehler sparen. Insofern.
Also wir kommen zum Ergebnis. Eine zauberhafte Folge in unserem Märchenland heute. Und hat mir wieder große Freude gemacht mit dir, Michael.
Ja. Unser Märchenland ist größer und komplexer, wie man denkt. Das hört ihr immer wieder. Und wir freuen uns, wenn ihr bei uns bleibt, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns auch ein Like oder Kommentar da lasst. Wie immer auf LinkedIn könnt ihr uns finden, kontaktieren und auch mit uns in den Dialog gehen. In diesem Sinne, bleibt tapfer.
Alles Liebe, alles Gute.
Ah, tolles Thema.
Super, wirklich.
Ja, passt.
Ja, ich bin ganz froh, dass wir das gewählt haben.